Ja, soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Und wie Tim schon richtig sagte, uns Menschen mag das vielleicht manchmal etwas seltsam erscheinen, vielleicht sogar etwas egoistisch, ja, wenn wir unsere eigene Ehre suchen und unsere eigene Herrlichkeit, dann ist das so. Und die Frage ist richtig gestellt, wem sonst sollte alle Ehre gebühren? Und ich füge diesem Argument jetzt noch eins hinzu. Hast du dir schon mal angeschaut, um wen es eigentlich geht? Hast du schon mal einen tiefen Blick, Einblick in den Thronsaal Gottes gemacht und gesehen, um wen es da eigentlich geht? Dann hast du eigentlich auch keine Fragen mehr hinterher. Und das ist das, was dieses Kapitel hoffentlich in dir auslösen wird heute und auch beim nächsten Mal, wenn wir Kapitel 5, also nicht nächsten Sonntag, aber in ein paar Wochen, lesen. Darum soll es gehen. Wir wollen Gott schauen. Wir müssen Gott schauen. Seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit. Weil das ist das, was uns oft fehlt in unserer Zeit. Wir sprechen viel, oder in der Christenheit wird viel von Gottes Liebe gesprochen, aber nicht von Gottes Heiligkeit. Und dabei ist das eigentlich die wichtigste, die höchste Eigenschaft Gottes, weil er immer wieder als dreimal heilig, heilig, heilig bezeichnet wird. Und deshalb lasst uns dieses Kapitel wirklich mit Ehrfurcht lesen und uns Gedanken machen. Vielleicht auch ich und du, dass wir darüber nachdenken, inwiefern haben wir wirklich verstanden, um wen es hier eigentlich geht. Lass mich beten. Großer, heiliger, ewiger, unendlicher Gott, wir sind erstaunt, dass du uns überhaupt zuhörst. Du hast es überhaupt nicht nötig, du bist selbst genügsam. Du bist seit Ewigkeiten in dir selbst zufrieden, du brauchst niemanden. Und doch bist du gnädig und barmherzig und wolltest diese Gnade zeigen, diese Herrlichkeit und auch diese Heiligkeit. Wir danken dir, dass du auf dem Thron bist, dass du regierst und dass wir uns dir ganz anvertrauen dürfen. Dass wir nicht in Angst und Schrecken leben müssen in dieser Welt, sondern wir wissen, wer regiert, wer das Zepter in der Hand hält. Bitte schenk du uns heute diese Zuversicht, wenn wir dieses Kapitel gemeinsam studieren. Und mögen wir vor allem auch in Ehrfurcht vor dir niederfallen, dich anbeten, so wie es dir gebührt. Amen. Wie schon gesagt, die Frage stellt sich doch immer wieder, für uns Christen, was gibt dir Mut? Was gibt dir Zuversicht in der heutigen Zeit? Und menschlich gesehen eigentlich nicht viel. Die Wissenschaftler, die Gelehrten, die Politiker, die Mächtigen, die Reichen, die haben keine richtigen Antworten auf die Frage, wohin geht eigentlich unsere Welt? Was wird in der Zukunft sein? Und deshalb die Frage, was gibt dir Mut, lieber Christ, wenn du vielleicht leidest, vielleicht eines Tages verfolgt wirst, aber im Moment vielleicht eher zu Unrecht beschuldigt, belogen, betrogen, gemobbt, beschimpft, für deinen Glauben verleumdet. Was gibt dir Hoffnung? Was gibt dir Mut? Was gibt dir Zuversicht? Dasselbe, was den Christen im ersten Jahrhundert, die Empfänger des Buches der Offenbarung, auch Zuversicht geben sollte. Es ist nicht der Blick in die Welt hinein. Es ist nicht der Blick in die Nachrichten. Der Blick zu den Freunden, zu den Mitmenschen. Ja, nicht mal der Blick zu deinen Geschwistern. Selbst der kann manchmal leider auch entmutigend sein. Wir Christen versagen nämlich auch. Es ist kein horizontaler Blick, nein, es ist ein vertikaler Blick. Der Blick nach oben. Der Blick in den Thronsaal Gottes. Das, meine Lieben, gibt uns heute Mut und Zuversicht und nichts anderes. Dieser faszinierende Einblick gibt uns Johannes in seinem Buch der Offenbarung in Kapitel 4 und auch Kapitel 5. Wir werden heute nur das Kapitel 4 gemeinsam betrachten. Und wir können uns erinnern, wir studieren schon seit einer gewissen Zeit gemeinsam das Buch der Offenbarung. Wir haben gesehen, Kapitel 1 sehen wir schon so einen ersten Einblick in diese Herrlichkeit. Christus erscheint dem Johannes auf Patmos. Er zeigt sich ganz anders, als wir ihn kennen aus den Evangelien als Mensch. Er zeigt sich in seiner Vollkommenheit mit einem weißen Kleid, mit leuchtender Herrlichkeit, bereit zu richten. Einerseits die Gemeinde, andererseits die Welt. Es ist wie ein Torbogen, haben wir gesagt, wie ein Eingangsbereich in dieses Buch. Und dann haben wir gesehen, dass die Botschaft dieses Buches relativ simpel ist. Christus kommt bald. Bist du bereit, Gemeinde? Bist du bereit, Welt? Das ist die Botschaft. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde nicht bereit war. Zumindest damals nicht. Und ich befürchte, viele von uns heute auch noch nicht. Ephesus, die Lieblose. Nun, zwei waren bereit, Smyrna und Philadelphia, aber die anderen waren entweder lieblos, kalt oder tot, wie Sardes, von Irrlehren geprägt, wie Pergamos und Thyatira, oder eben auch lau und weltlich, wie Laodicea. Die Gemeinde war nicht bereit, zumindest 5 von 7 nicht. Und das gerade mal 4 Jahrzehnte, nachdem Paulus und die Apostel gewirkt haben. Nun beginnen wir mit der Welt. Was ist mit der Welt? Ist die Welt bereit für Jesu Wiederkunft? Die Antwort ist nein. Überhaupt nicht. Aber die Vorbereitungen laufen. Jetzt schon bereits laufen die Vorbereitungen. Und wir bekommen heute einen Einblick in diese Vorbereitungen. Lasst uns gemeinsam lesen Offenbarung Kapitel 4. Wir lesen das ganze Kapitel, es hat nur 11 Verse. Wir werden das ganze Kapitel anschauen heute. Wir haben schon gesagt und festgestellt, wir befinden uns hier an einem sehr wichtigen Dreh- und Angelpunkt im Buch der Offenbarung. In Kapitel 1, Vers 19 habe ich euch immer wieder darauf hingewiesen, dass das eine Art Gliederung ist für das Buch. Er sagt, schreibe, was du gesehen hast, das ist Kapitel 1. Dann, was ist, das sind die Sendschreiben, die Gemeinde, der Zustand der Gemeinde in Kapitel 2 bis 3. Und jetzt kommt, was nach diesem geschehen soll, das ist Kapitel 4 bis zum Ende des Buches, bis Kapitel 22. Und hier haben wir genau denselben Ausdruck wieder in Kapitel 4, Vers 1 heißt es, nach diesen, das ist ein Zeitmarker. Der zeigt, jetzt geht es nicht mehr ums Gemeindezeitalter, jetzt gehen wir weit in die Zukunft. Mindestens schon 2000 Jahre, vielleicht werden es noch mehr, wir wissen es nicht. Nach diesem schaute ich. Und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf. Und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones, rings um den Thron, waren 4 lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte 6 Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, unser Herr und Gott, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Bis hierher das Wort Gottes. Wir bekommen einen Blick in den Thronsaal Gottes. Johannes schreibt hier, wie schon gesagt, nach diesem. Ein chronologischer Zeitmarker zeigt an, dass es jetzt um zukünftige Dinge geht. Zukünftige Dinge auch für uns, die noch für uns Zukunft sind. Was nach diesem geschehen soll, nach dem Zeitalter der Gemeinde, nachdem Gott seine Gemeinde entrückt hat, werden diese Dinge geschehen. Ab Kapitel 4 bis weit nach hinten, bis Kapitel 19, finden wir die Gemeinde nicht mehr auf der Erde. Und deshalb schaute ich, heißt es hier, und er sagt, ich war im Geist in Vers 2. Das bedeutet, dass ihm die Augen geöffnet wurden für Realitäten, die wir mit unseren 5 Sinnen nicht wahrnehmen können. Es ist eine übernatürliche Schau, die Johannes hier bekommt. Durch den Geist Gottes. Er sieht gewissermaßen hinter den Vorhang, hinter die Kulissen unserer Dimension, unserer 3 Dimensionen, hinein in die 4. Dimension, in die übernatürliche Welt, kriegen wir hier einen Einblick. Das ist absolut faszinierend, aber auf die andere Seite auch sehr herausfordernd, wie wir schon gemerkt haben. Auch deshalb haben wir auch Hesekiel Kapitel 1 gelesen. Ihr habt sicherlich schon so ein bisschen gemerkt, dass es da gewisse Ähnlichkeiten gibt. Werden wir gleich sehen. Wir erhalten einen faszinierenden Einblick, und das ist unser Thema heute, einen Blick in den Thronsaal Gottes. Das wird den Christen im ersten Jahrhundert hier gewährt, die Offenbarung empfangen haben, und auch uns. Und der Zweck ist relativ simpel. Die Anwendung ist relativ einfach. Begreife, Gott regiert. Gott hat die Macht. Gott gehört alle Ehre. Er hat es nicht, es ist ihm nicht außer Kontrolle geraten. Er sitzt auf dem Thron. Das ist eigentlich die Botschaft hier. Nun, wir wollen jetzt schon ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber das ist das, was wir relativ schnell, relativ einfach verstehen können. Bei all der ganzen Symbolik und bei all den schwierigen Fragen, die es gibt zu diesem Kapitel, möchte ich nicht, dass wir verpassen, was eigentlich die Absicht ist. Uns zu ermutigen, uns zu zeigen, wer wirklich regiert. Es ist nicht Rom und es ist auch nicht der künftige, der kommende Antichrist. Es ist auch nicht sonst irgendein Herrscher. Es ist Gott allein, der regiert. Und zwar hier auch hinter den Kulissen, im Himmel, auf seinem Thron. Und wir werden uns diese Szene hier anschauen, in 4 Szenen. Die Einladung, die Macht, die Herrlichkeit und die Anbetung. Die Einladung, die Macht, die Herrlichkeit und die Anbetung. Ganz einfach. Lasst uns die Einladung anschauen. Vers 1. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und zunächst bekommt Johannes, wie schon gesagt, die Einladung, diesen Einblick zu bekommen. Es steht hier eine geöffnete Tür. Es war wie wenn eine Tür aufgeht, wie ein Zugang, ein Eingang, ein Einblick. Das ist keine Stelle übrigens über die Entrückung. Das hat damit nichts zu tun. Das ist nur Johannes alleine, der hier diesen Blick in den Himmel gewährt bekommt. Die Stimme, die mit ihm redet hier, ist wieder der Herr Jesus Christus selbst, dessen Stimme auch im ersten Kapitel bereits auf dieselbe Art und Weise beschrieben wird, in Kapitel 1, Vers 10. Jesus lädt Johannes also ein, einen Blick in den Thronraum Gottes zu werfen und überhaupt einen Blick in die Zukunft zu werfen. Er wird nämlich jetzt im Geist bleiben und diese ganzen Visionen erhalten. Nicht nur diesen Blick in den Thronsaal, sondern auch was sonst noch so alles geschehen muss. Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Es steht fest. Seht ihr das? Nicht, was geschehen könnte oder was geschehen, ja, eventuell geschieht. Nein, was geschehen muss. Es muss so sein. Es kann nicht anders sein, denn Gott ist souverän. Er hat es bestimmt. Er hat die Kontrolle über die Weltgeschichte. Er ist derjenige, der dieses Ende herbeiführt. Herr Jesus zeigt Johannes seine Perspektive des Endes der Welt und auch der Beginn einer neuen Welt. Was geschehen muss. Das ist die Einladung. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Die Macht Gottes. Vers 2. Und sogleich war ich im Geist. Das haben wir schon gesehen. Er bekommt diesen Einblick in diese Realitäten. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Wir werden noch sehen, dass dieser eine gewissermaßen mehrere Personen sind im Kapitel 5, nämlich das Lamm ist auch auf dem Thron, das ist sehr interessant, aber es ist eben ein Gott und drei Personen, die Dreieinigkeit, es ist Gott selbst, aber hier steht vor allem erstmal Gott der Vater im Fokus. Aber was sieht er jetzt? Er sieht einen Thron, das ist ein Symbol von Macht. Es ist aber auch ein Symbol der Souveränität und des Gerichts. Er steht fest im Himmel, das ist der unabänderliche Charakter dieser Macht. Und Gott sitzt auf dem Thron, ein weiteres Indiz dafür, dass er regiert. Aber wer ist dieser? Wie schon gesagt, es ist Gott der Vater. Wir sehen aus anderen Stellen, vor allem auch aus dem Alten Testament, Jesaja Kapitel 6 oder Daniel Kapitel 7, Verse 9 bis 10, wo er als Hochbetagter bezeichnet wird, dass es Gott der Vater ist. Das ist erstmal das Erste und Wichtigste hier, was wir verstehen müssen. Gott regiert. Er sitzt auf dem Thron. Egal was passiert in deinem Leben, egal was passiert in unserer Gesellschaft, egal wo das Ganze hingeht mit Deutschland und mit der Welt und was auch sonst noch geschehen mag, Gott regiert. Gott sitzt auf dem Thron und er wird da nicht runterkommen. Niemand wird ihn da runterschubsen können. Niemand. Das müssen wir verstehen. Das ist sehr wichtig. Er lenkt die Geschichte. Er schreibt die Geschichte. Alles, was geschieht, ist kein Zufall. Alles, jede einzelne Entscheidung jedes Menschen, kein Zufall. Alles geschieht nach seinem Plan. Alles. Er ist absolut souverän. Er steht über allem. Und das werden wir gleich noch sehen. Deshalb wird er so hoch erhaben beschrieben. Dieser eine, dieser ewige, dieser allmächtige macht sich nun bereit, die Welt zu richten. Warum? Warum tut er das? Weil die Welt verdorben und sündig ist, er aber heilig, gerecht und herrlich. Und das sehen wir jetzt sehr deutlich in der nächsten Szene. Ein Blick in den Thronsaal Gottes, wir haben die Einladung gesehen, wir haben die Macht Gottes gesehen, jetzt sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und hier werden wir jetzt ein bisschen Zeit brauchen, Verse 3 bis 8a. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen wie einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall, und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch, das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen bis hierher. Unglaublich, unvorstellbar, absolut über unsere Vorstellungskraft hinaus geht das, was hier steht. Und wir sehen das, weil Johannes selbst ringt hier nach Worten, um diese Herrlichkeit zu beschreiben. Es ist einfach unbeschreiblich. Kein menschliches Auge kann diese Herrlichkeit überhaupt für eine Millisekunde schauen. Das geht gar nicht. Wir würden schon vergehen. Er musste erst übernatürliche Augen bekommen, um es überhaupt anschauen zu können. Und selbst dann fehlen ihm die Worte, weil es gibt zum Teil keine irdischen Ausdrücke dafür, für das, was Johannes hier sieht. Was übrigens eben auch Hesekiel gesehen hat und Jesaja und teilweise auch Daniel. Es sind viele Ähnlichkeiten hier mit den alttestamentlichen Visionen. Eine davon haben wir heute gelesen. Aber es ist schwierig zu beschreiben. Und deshalb benutzt er Ausdrücke wie: Es war in seinem Aussehen einem so und so gleich, es war ähnlich wie, weil er einfach versucht, irdische Gegenstücke zu finden, irgendwelche Edelsteine, die das irgendwie so ein bisschen abbilden, aber es ist nur ähnlich wie. Es war viel, viel, viel herrlicher eigentlich als das. Aber wir werden jetzt trotzdem einen Versuch wagen. Und wie schon gesagt, wir kriegen hier ein bisschen Hilfe aus dem Alten Testament. Eine ähnliche Vision hatte nämlich eben, wie schon gesagt, auch Hesekiel, der Prophet, in Kapitel 1 seines Buches, Jesaja in Kapitel 6. Und gewisse Einzelheiten lesen wir sogar in Daniel Kapitel 7. Da lesen wir auch von einem Thron und von Feuerfackeln und von Engeln um den Thron. Ich werde immer Bezug nehmen, so ein bisschen auf diese Visionen, wo es irgendwie hilfreich ist, uns hier etwas mehr das Bild noch vollkommener zu machen. Aber was bekommt Johannes hier zu Gesicht? Was ist dieser Einblick in diese Herrlichkeit? Nun hier, derjenige, der auf dem Thron sitzt, wird in Hesekiel wie jemand beschrieben, der das Aussehen eines Feuers hat. Hesekiel 1,27. Und hier ist es das Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Nun, ein Jaspis wird in Offenbarung 21 dann auch als kristallener Jaspis beschrieben. Das ist wahrscheinlich ein Diamant. Also Diamant. Und dann der Sardisstein, ein roter Edelstein, vielleicht wie ein Rubin, muss man sich das vorstellen. Und das passt zusammen mit dem Aussehen wie Feuer. Rotes, rubinenes Feuer, Diamant, Glanz, so versucht er das zu beschreiben. Alles deutet auf Gottes Herrlichkeit, aber auch auf sein bevorstehendes Gericht hin. Rot und Feuer sind Symbole des göttlichen Zorns, des göttlichen Gerichts. Und wir sehen, wie die Herrlichkeit Gottes hier, die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes auf jetzt diese sündige Welt reagiert. Ich habe euch das beim letzten Mal schon so erklärt. Es ist gewissermaßen, wie wenn sich die Gerichtsmaschinerie Gottes in Bewegung setzt hier. Wir lesen in Hesekiel sogar von Rädern unter diesen Wesen. Das ist ganz interessant. Aber hier in Offenbarung lesen wir weiter von einem Regenbogen, der glich einem Aussehen, einem Smaragd, also eher grünlich, verschiedene Grüntöne vielleicht. In Hesekiels Vision haben wir den auch gesehen, da wird er ebenfalls als Regenbogen beschrieben und dieser Regenbogen ist ein Symbol für Gottes Treue und Geduld. Der Regenbogen begegnet uns zum ersten Mal wo? Beim Noahbund. Also Gottes Treue und Geduld im Gericht. Gott ist gnädig. Trotz Gericht, und das werden wir sehen, er bringt nicht alle Gerichte auf einmal, sondern er bringt Gericht um Gericht um Gericht. Und dann gibt er wieder Raum zur Buße und dann tun sie nicht Buße. Und dann bringt er wieder Gericht und wieder Gericht und wieder Gericht. Und dann gibt es wieder Raum zur Buße und sie tun immer noch nicht Buße. Das werden wir sehen in der Offenbarung. Es ist Gottes Geduld im Gericht, der Regenbogen. Und in Vers 4 kommt dann schließlich etwas Interessantes. Wir begegnen 24 Ältesten auf 24 Thronen, rings um den Thron Gottes. Die sind mit weißen Kleidern bekleidet und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Wer um alles in der Welt sind diese 24 Ältesten? Und diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und es gibt insgesamt 13 Ansichten dazu, was das ist, wer das ist. Und die werden jetzt hier nicht alle durchgehen können. Aber die Hauptfrage, die sich hier stellt, ist eigentlich die, sind es Engel oder sind es Menschen? Und es scheint tatsächlich das Beste zu sein, nach all dem, was ich lesen konnte, von Menschen auszugehen, die verherrlicht sind, die bereits im Himmel sind. Weil Engel werden niemals an keiner Stelle in der Bibel als Älteste bezeichnet. Dieser Begriff kommt aus dem Judentum, er wird weitergeführt, in der Gemeinde Gottes gibt es Älteste, aber Engel wird nie als Älteste bezeichnet. Und das Interessante, was wir hier auch sehen, ist, diese Ältesten singen. Nun tatsächlich, und jetzt haltet euch fest, wir sehen niemals in der Bibel, dass Engel singen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Engel sprechen, Engel rufen, aber Engel singen nicht. Und diese Ältesten, die singen. Nun, ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ich kann euch das nicht sagen. Vielleicht haben sie vor dem Sündenfall gesungen und singen im Moment nicht und werden wieder singen. Wir wissen das nicht ganz genau. Die Gelehrten streiten sich darüber. Aber auf jeden Fall ist eine Tatsache, ihr werdet in allen Bibelstellen, wo es heißt, die Engel sprachen. Ehre sei Gott im Himmel, zum Beispiel, in Lukas 2. Ihr könnt mal das durchforschen. Außer diese Ältesten wären eben Engel, dann wäre das hier die große Ausnahme. Auch haben diese Ältesten weiße Kleider, die wir schon bereits gesehen haben. Die weißen Kleider sind oft ein Zeichen für Heiligkeit. Und die Stephanos, das ist die Siegeskränze, das ist das, was auf Gemeinde hindeutet, auf erlöste Heilige. Nun, es könnte auch Israel sein, das haben auch einige Gelehrte vorgeschlagen, aber Israel wird auch am Ende, erst am Ende der Trübsalszeit erlöst, also ganz am Ende, wenn Christus wiederkommt. Und deshalb scheint es das Vernünftigste zu sein, von einer Repräsentation der entrückten, verherrlichten Gemeinde auszugehen. Die 24 ist einfach eine Zahl der vollkommen, die sich teilweise zum Beispiel auf 24 Abteilungen der Priester beziehen kann. Das ist die logischste oder vernünftigste Erklärung aus meiner Sicht. Nun, ich bin hier natürlich überhaupt nicht dogmatisch. Es könnten sicherlich auch Engel sein. Hier kommen wir, wie gesagt, an unsere Grenzen. Und das ist auch gut so. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal davon aus, weil interessant ist zum Beispiel auch, dass wir in der Vision von Hesekiel und Jesaja diese 24 Ältesten nirgends finden. Wir finden nur die vier Wesen, wir finden aber nichts von ihnen, die finden wir erst hier. Auch das deutet darauf hin, dass es tatsächlich eine Symbolik für die entrückte, verherrlichte Gemeinde sein könnte. In Kapitel 5 von Offenbarung werden diese Ältesten auch von der Erlösung singen. Nun, die Schlachterübersetzung macht hier aus diesem Vers eine persönliche Sache, dass diese Ältesten singen, uns hast du für Gott erkauft, aber die besseren Texte sprechen allerdings eher in der dritten Person. Deshalb ist es auch da nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber es deutet zumindest auch darauf hin, sie singen von der Erlösung, sie tragen die Siegeskränze, die normalerweise auch die erlösten Heiligen tragen. Es deutet vieles darauf hin. Aber die sind nicht die einzigen. Wir müssen weitermachen. Hier in Vers 5 ist die Rede von Blitzen, Stimmen und Donner. Nun, die Stimmen beziehen sich auf Begleiterscheinungen wie heulende Winde oder Lärm eines Unwetters. Wir sehen auch Feuerfackeln hier. Das sind keine Leuchter, sondern es sind eher Fackeln, die im Krieg, zum Beispiel wenn eine Armee angegriffen hat, verwendet werden. Also auch ein Symbol von Gericht, vom Angriff einer Armee hier. Und wir begegnen auch wieder den sieben Geister Gottes. Die haben wir bereits angetroffen, schon im Kapitel 1, und bereits als den Heiligen Geist in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Vollkommenheit identifiziert, gemäß dem Bild aus Zacharia Kapitel 4. In Vers 6 wird uns ein gläsernes Meer vor dem Thron beschrieben, gleich Kristall. Nun, das ist auch eine interessante Erscheinung. Sie begegnet uns zum ersten Mal in 2. Mose 24, wo Moses und Aaron und die Ältesten von Israel eine Begegnung mit Gott hatten und unter ihren Füßen wurde ein Gebilde von Saphirplatten plötzlich entdeckt. Sie fühlten sich wie ebenso wie auf einem Kristall. Hesekiel sieht auch etwas Ähnliches. Dort wird es allerdings als Himmelsausdehnung mit dem Anblick eines Kristalls beschrieben, in Hesekiel 1,22. Und in Offenbarung 15,2 gehen die Überwinder aus diesem gläsernen Meer von Kristall mit Feuer vermischt hervor. Es ist auch irgendwie ein Ausdruck von Gottes Glanz, Gottes Majestät, seine Heiligkeit. Dieses gläserne Meer, diese Ausdehnung scheint eine Art Trennung darzustellen. Wir haben auch gelesen, in Hesekiel sind diese vier Wesen sind drunter, zu denen kommen wir gleich noch, aber über ihnen ist diese Scheibe, diese Trennscheibe. Es ist eine Trennscheibe, die Gott selbst von seiner Schöpfung klar unterscheidet und trennt und abhebt, sodass niemand zu ihm durchdringen kann. Er ist absolut erhoben, heilig. Und dann schließlich auch in Vers 6 lesen wir, in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren, Auch diese treffen wir an in Hesekiels Vision, diese vier Wesen. Diese vier lebendigen Wesen, so werden sie hier beschrieben. Die spielen auch hier im Buch der Offenbarung, wie auch im Buch Hesekiel in seiner Vision, eine wichtige Rolle. Und sie gehören wohl zum innersten Kreis, deshalb diese Ausdrücke hier in der Mitte, rings um den Thron. Wir haben auch gesehen in Hesekiel, da ist irgendwie alles so ein bisschen in Bewegung, da geht Feuer hin und her und das ist total schwierig, das zu beschreiben wahrscheinlich, was hier wirklich abgeht. Und deshalb ringen beide, Hesekiel und auch Johannes, nach Worten. Hesekiels Vision gibt uns zusätzlich an, dass diese Wesen in Begleitung von etwas wie Rädern gesehen wird, die sich gemeinsam durch den Raum bewegen und auch irgendwie ineinander sind. In Daniels Thronsaal-Szene finden sich Räder und Feuerflammen in Daniel 7, Vers 9. Im Gegensatz zu Johannes sieht Hesekiel diese vier Wesen auch mit jeweils vier Gesichtern auf einmal. Johannes sieht nur jeweils eines dieser vier Gesichter, vielleicht unterschiedliche Perspektiven. Vielleicht können sie das sogar wechseln, wir wissen es nicht. Es sind übernatürliche Kreaturen. Aber das Interessante hier, die Tiere sind dieselben, Löwe, Stier, Mensch und Adler. Und hier wird natürlich auch darüber debattiert und darüber spekuliert, was das genau sein könnte. Löwe steht sicherlich für Kraft, Stier steht auch für Kraft oder für Arbeit, Mensch für Intelligenz, Adler für Geschwindigkeit. Es hat irgendwie was zu tun mit der Schöpfung, das ist irgendwie klar, aber es wird auch nicht sehr deutlich. Hesekiel identifiziert die Wesen als Cherubim in Hesekiel 10, 15. Das ist eine Wortwurzel, das bedeutet sowas wie anbeten, geheiligt sein, die Cherubim. In Jesaja werden sie als Seraphim bezeichnet, die Brennenden heißt das. Wir haben schon vom Feuer gehört und wie sie aussehen, wie wenn sie brennen würden. Sie gehören wohl zu einer höheren Ordnung von besonderen Engeln, welche oft im Zusammenhang eben mit Gottes Heiligkeit und Macht stehen und ihn dafür anbeten. Sie haben auch andere Aufgaben. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ganz am Anfang, Adam und Eva, als sie aus dem Garten vertrieben wurden, wurde der Garten von einem Cherubim bewacht. Johannes sieht auch, dass sie voller Augen vorn und hinten sind. Das zeigt wieder einfach diese vollkommene Erkenntnis und Intelligenz. Wann immer ihr das Wort Auge seht, dann hat das irgendwas mit Erkenntnis und Wissen zu tun in der Symbolik der Offenbarung. Und in Vers 7 werden die Augen nochmal erwähnt und in Ezekiels Vision sind sogar die Felgen der Räder, welche die Cherubim begleiten, voller Augen. Also es ist wirklich schwierig, sich das vorzustellen. Sehr schwierig. Symbolisiert, wie gesagt, Wissen und Wachsamkeit. Sie sind nicht allwissend, sie sind Wesen, aber sie sind bestens informiert über ihre Aufgabe, die sie zu tun haben. Die Gesichter eines Löwen, Stiers, Menschen und Adlers sehen die meisten Ausleger als eine Art Repräsentation der Schöpfung, weil sie werden eine wichtige Rolle in den Gerichten spielen über die Schöpfung. Sie werden Meere und andere Dinge, sie werden diese Gerichte herbeirufen, wo die Meere zerstört werden und Flüsse zerstört werden und solche Dinge. Die sechs Flügel, bei Hesekiel sind es nur vier, auch hier wissen wir nicht genau, warum, wieso. Vielleicht hat Hesekiel nur vier gesehen und eigentlich sind es sechs. Sehr schwierig zu sagen, aber die erinnern daran, auch Jesaja 6 spricht von den sechs Flügeln und deuten auf ihre Aufgabe hin, Gott konstant anzubeten oder auch Gottes Pläne schnell auszuführen. Und sie sprechen dieselben Worte wie in Jesaja. Heilig, 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 Jesaja 6, Vers 3. Müsst euch das mal vorstellen, Jesaja 6, Vers 3, das ist 500 Jahre, ja, fast 600 Jahre vorher. Und da rufen sie Gott heilig, heilig, heilig zu. Jetzt sind wir 600 Jahre später, jetzt kommt Johannes, sieht dasselbe, sie rufen immer noch heilig, heilig, heilig. Wir können also davon ausgehen, dass Jesaja, Hesekiel und auch Daniel und nun auch Johannes dieselbe Szene gesehen haben. Diesen Einblick in den Thronsaal Gottes, einfach aus unterschiedlichen Perspektiven. Alle vier Propheten waren schon mal im Thronsaal Gottes. Und ihre Reaktion war immer dieselbe. Anbetung. Anbetung. Und das ist auch der Punkt für uns. Meine Lieben, ihr merkt, ich ringe auch nach Worten hier. Es ist schwierig. Es sind ich kann es kaum erwarten, das mal zu sehen. Ja, diese übernatürlichen Wesen, diese Thron, all diese Dinge, das muss so fantastisch sein und so herrlich. Aber ich glaube, dass wir auch niederfallen werden. Wir werden es gleich sehen, das ist auch die Reaktion hier im Kapitel 4, noch im Kapitel 5 beschrieben wird. Und das ist der eigentliche Punkt, um den es hier geht. Wir werden nicht alle Einzelheiten hier verstehen, aber wir verstehen das gesamte Bild. Wir sehen das Feuer, wir sehen die Herrlichkeit, wir sehen den Glanz, wir sehen all diese Dinge und verstehen, das ist absolute, vollkommen reine Heiligkeit und deshalb hat Gott jedes Recht, diese Welt zu richten. Und er hat jedes Recht, nach seiner eigenen Ehre zu streben. Jedes Recht. Es gibt niemanden, der herrlicher ist. Es gibt niemanden, der größer ist. Es gibt niemanden, der mächtiger ist. Das muss einsinken. Das führt zur Anbetung. Das führt zur nötigen Ehrfurcht, Gottesfurcht, die uns so oft fehlt. Und letztlich hoffentlich auch zur Liebe. Dieser allmächtige Gott, dessen Kriegsmaschinerie sich hier jetzt auf Gericht vorbereitet, dieser ewig herrliche, allmächtige Gott ist bereit, dir zu vergeben. Er ist bereit, dich in diese Herrlichkeit zu nehmen, umsonst, wenn du an seinen Sohn Jesus Christus glaubst. Stell dir das mal vor. Wenn wir, und das hat Dieter immer gesagt, wenn wir mal im Himmel ankommen, dann werden uns erstmal die ersten 1000 Jahre mal die Kinnlade unten bleiben. Da werden wir erstmal gar nichts sagen. Vor Staunen einfach, weil wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen werden. Wenn ihr Geschwister verloren habt, die jetzt schon bereits im Paradies sind, ihr könnt garantiert sicher sein, wenn die jetzt 20 Jahre schon da sind, die Kinnlade ist immer noch unten. Garantiert. Das ist so eine Herrlichkeit, das ist unvorstellbar. Die Fackeln, das Feuer, die Cherubim, die Gerichte herbeirufen, die Donner, die Blitze, die Stimmen, all diese Sachen, die wir hier sehen. Und Gott wartet damit seit 2000 plus Jahren. Wir wissen nicht, wie lange er noch wartet. Er bereitet sich vor, das sehen wir hier. Und er wird sich, und er hat sich in den letzten 2000 Jahren immer wieder dadurch verherrlicht, dass er Sünder rettet, dass er Sünder begnadigt. Wenn du, wenn ich, wenn wir an Christus glauben, Vergebung unserer Sünde bekommen, dadurch hat sich Gott verherrlicht. Aber hier, meine Lieben, was wir hier sehen werden, ist, Gott wird sich verherrlichen im Gericht, indem er seinen Zorn ausgießen wird über diese Welt. Ja, dadurch verherrlicht sich Gott auch. Und das ist etwas, was uns humanistischen Leuten von heute manchmal nicht so angenehm klingt in unseren Ohren. Das weiß ich. Aber es ist das, was das Wort Gottes lehrt. Wir haben nicht nur einen Gott der Liebe, wir haben auch einen heiligen und gerechten Gott. Und er wird richten, er wird es tun. Das ist nicht zum Spaßen. Und diese Herrlichkeit, die wir hier sehen, die soll uns das in Erinnerung rufen. Gott macht keine Witze, er macht keinen Spaß darüber, dass er richten wird. Das ist kein leeres Versprechen. Unser Gott verherrlicht sich im Gericht und wir werden das sehen. Er zeigt seine Gerechtigkeit, er zeigt seine Heiligkeit, er zeigt seinen gerechten Sohn. Und die Frage ist natürlich immer wieder, bist du bereit dafür? Bist du bereit? Das heißt, bist du in Christus? Hast du Christus angenommen? Bist du bereit, weggenommen zu werden, bevor dieses Gericht hier losgeht? Und das sollte uns in eine Haltung der Anbetung versetzen. Das ist genau das, was wir im Rest dieses Textes noch finden. Ein Blick in den Thronsaal Gottes. Wir sehen die Einladung, die Macht. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, die Anbetung Gottes. Wir lesen weiter in Vers 8, was diese lebendigen Wesen tun. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der da kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, oder besser, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen, durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Die Betonung liegt hier auf einem nie unendenden, unaufhörlichen Charakter dieser Anbetung Gottes. Erst einmal die vier lebendigen Wesen, die Cherubim. Unaufhörlich, heißt es hier, rufen sie bei Tag und bei Nacht. Sie beten Gott an. Wofür? Und es heißt hier, für seine Heiligkeit. Sie rufen, heilig, heilig, heilig. Das ist ein Superlativ, eine absolut höchste Form. Absolut, vollkommen heilig. Dann für seine Allmacht. Sie nennen ihn der Allmächtige. Und dann auch für seine Ewigkeit. Der war, der ist und der da kommt. Später auch in Vers 10, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Ewige, er ist der Allmächtige und er ist der absolut Heilige. Dafür beten sie ihn an. Gott ist heilig, das heißt, er ist abgesondert, nicht nur von Sünde, sondern komplett von der ganzen Schöpfung. Er ist völlig anders, er ist völlig besonders, er ist viel, viel, viel höher als alles, was wir uns vorstellen können. Er ist allmächtig, das heißt, alles ist unter seiner Kontrolle und er ist ewig. Es gibt niemand, der punkto Weisheit und Intelligenz ihm in irgendeiner Form das Wasser reichen könnte. Sein Ratschluss besteht bereits seit Ewigkeiten. Was er beschlossen hat, wird geschehen. Und dafür wird Gott angebetet. Dafür gebührt ihm die Ehre, eben soli Deo Gloria. Aber nicht nur die vier Cherubim, sondern auch durch die 24 Ältesten, wie schon gesagt, wir gehen davon aus, es ist die erlöste Gemeinde hier. Man muss davon ausgehen, dass es daneben noch eine Menge weiterer Lebewesen gibt, wenn wir das auch in Kapitel 5 noch sehen. Daniel 7, Vers 10 berichtet von tausend mal Tausende, die ihm dienten, Engel. Die fallen nieder, eine typische Form von Unterwerfung und Anbetung. Sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder, das heißt, sie geben ihm die Ehre, sie kümmern sich nicht um ihre eigene Ehre, das ist eben, wie gesagt, ein Symbol, diese Krone des Lebens, das ist das ewige Leben. Und schließlich in Vers 11 drücken sie diese Anbetung aus. Sie sagen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Er ist würdig. Und hier sehen wir noch eine weitere Eigenschaft Gottes, für die er angebetet wird. Er ist Schöpfer und Ursprung aller Dinge. Achtet euch gut auf die Sprache hier. Du hast alle Dinge geschaffen. Durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Alle Dinge wurden durch ihn. Das ist nicht einfach nur, er hat am Anfang die Erde geschaffen und dann hat er sie irgendwie gehen lassen. Nein, 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 nein. Die gesamte Weltgeschichte von A bis Z, von Anfang bis Ende, alles, jede Millisekunde, alles, was da passiert, hat er geschaffen. Das ist die Idee hier. Er ist absolut souverän. Es gibt nichts, was sich seiner Kontrolle entzieht. Sehen wir immer wieder. Er hat das Recht, Gericht zu bringen. Der dreimal Heilige, Allmächtige und Ewige, der Schöpfer von allem, was existiert. Nur er. Sonst keiner. Also wenn das keine Ermutigung ist für dich, dann weiß ich nicht, was du brauchst. Wirklich nicht. Wenn dieser Einblick in den Thronsaal Gottes und jedes Mal, wenn du in Zweifel kommst, jedes Mal, wenn du Angst hast, wirf einen Blick in den Thronsaal Gottes. Eben nicht horizontal, vertikal, nach oben. Und schau auf den, der regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Erhoffe dir Hilfe von ihm, nicht von irgendwelchen menschlichen Hilfen oder Weisheiten. Diese Frage können wir mitnehmen in diese Woche. Was gibt dir Mut, lieber Christ? Es ist der Blick in den Himmel. Der Blick auf die Heiligkeit, auf die Gerechtigkeit, auf die Allmacht Gottes. Auf die Schöpferkraft des Erhalters und des Ursprungs aller Geschichte. Bist du dir bewusst, dass du jede Sekunde deines Lebens diese schreckliche Gerichtsmaschinerie verdient hättest und das nicht geschieht? Bist du schon mal am Morgen aufgestanden und hast Gott gedankt, danke Gott, dass dein Gericht mich heute Nacht nicht getötet hat, weil ich hätte es nämlich verdient? So musst du leben, in diesem Bewusstsein. Das ist die Gnade Gottes. Das ist die Liebe Gottes. Nur wenn wir seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit und sein Gericht verstehen, können wir seine Gnade schätzen. Vorher können wir das nicht. Nur wenn wir unsere tiefe Verdorbenheit und Sünde verstehen, können wir seine Gnade schätzen. Gott ist auf dem Thron. Er regiert. Er kontrolliert. Er leitet. Er lenkt alle Ereignisse der Weltgeschichte. Er ist heilig. Er bringt Gericht. Und nur das ist entscheidend. Und jedes Mal, wenn du zweifelst, verzweifelst, Sorgen hast, dann stell dir die Frage, wer regiert? Wer hat die Kontrolle? Wer kommt bald? Wer ist heilig? Wer ist ewig? Wer ist allmächtig? Es ist dein Gott. Es ist unser Gott. Es ist mein Gott. Amen? Amen. Lasst uns beten zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Einblick, den du Johannes gegeben hast und auch den anderen Propheten. Und diese Vision, die muss überwältigend gewesen sein. Und wir sehen das auch an der Reaktion der Propheten, besonders auch bei Jesaja oder Hesekiel oder auch bei Johannes. Herr, wir verstehen nicht, wie herrlich du wirklich bist. Wir können und wollen es uns vorstellen. Wir wollen diese Worte ernst nehmen. Wir wollen darüber nachdenken und verstehen und in Ehrfurcht vor dir erzittern, unserem Gott. Du bist Gott und sonst keiner. Du bist allmächtig. Du bist ewig, du bist heilig und du regierst. Und du bist gnädig und das ist wunderbar. Dass wir nicht für unsere Sünde verurteilt werden, dass wir eine Chance bekommen, dass wir umkehren dürfen, dass wir zu Christus kommen, dass wir Vergebung unserer Sünde geschenkt bekommen. Das ist wunderbar. Und über dieses Gnadengeschenk wollen wir jetzt auch noch nachdenken, indem wir das Mahl des Herrn feiern. In Jesu Namen. Amen.